Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Traden kann mittlerweile jeder. Das lässt sich mal eben in einem Online-Kurs lernen oder das Handy übernimmt das. Oder mit ETFs kann ja eigentlich ohnehin so gut wie nichts schiefgehen. Das Ganze geht natürlich auch über Nacht. So läuft es aber nicht, sagt der Kapitalmarktstratege und frühere André Costolani-Weggefährte Stefan Risse. Herr Risse, wie geht es Ihnen, wenn Sie so Werbung oder vielleicht auch Redaktionelles dazu lesen, wo es so aussieht, als wäre Trading jetzt wirklich was für jedermann, das ganz schnell mal eben funktioniert?
Ja, das macht mir schon Sorge. Aus einem Grund, wir haben in Deutschland keine echte Aktienkultur. Die entwickelt sich jetzt zwar gerade in der Pandemie, aber viele können offenbar Investment und Spekulation bzw. Spielzocken nicht auseinanderhalten. Mhm. Und das, was man in der Werbung sieht, ja, so Daytrading, am besten noch mit Kryptowährung, kann man alles machen, aber es gilt der alte Satz, den André Costolani schon gesagt hat, Sie haben ihn schon erwähnt, deswegen zitiere ich ihn dann auch gleich, der für jedes Spielcasino gilt, gewinnen kann man, verlieren muss man.
Okay. Also denken Sie grundsätzlich in Anlagefragen langfristig oder liegt das nicht
da? Ich wäre nicht ganz ehrlich, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich selber auch spekuliere. Aber ich betone spekulieren und mache den Unterschied zum Zocken ganz deutlich oder zu dem, was man als Spiel nennen kann. Spielen ist, ich gucke auf den Monitor und meine irgendwie eine Idee zu haben, ob es jetzt die nächsten 10 Minuten rauf oder runter geht. Sowas mache ich überhaupt nicht, weil ich auch noch keinen Anleger gesehen habe, der damit tatsächlich am Ende Geld verdient hätte. Spekulation ist für mich etwas, wo ich ein Kalkül habe, was könnte an politischer Entwicklung passieren, was könnte aber auch zum Beispiel in der Unternehmenslandschaft passieren. Ja, wenn ich sage, also die Plattformökonomie wird dafür sorgen, dass wir beispielsweise eben in gewissen Branchen noch einen großen Player haben, ja, wie wir das eben kennen im Bereich der Suchmaschinen mit Google oder vielleicht jetzt im Bereich der Wohnungsvermietung mit Airbnb. Das ist für mich eine Spekulation. Die muss auch nicht immer über ganz viele Jahre gehen. Da kann ich auch auf etwas setzen und spekulieren, was nur ein paar Wochen oder Monate geht. Das kann man machen, aber da ist ja noch eine intellektuelle Leistung dahinter. Ich habe eine Idee davon, dass der Markt etwas noch nicht erkannt hat, was man noch erkennen kann. Ich gebe Ihnen ein schönes Beispiel. BioNTech hatte, als ich im November im Fernsehen dazu gesprochen habe, also vor einem Jahr, hatte BioNTech auf Basis der Gewinne für 2021 ein Kursgewinnverhältnis von 3. Und der Markt hat es nicht gesehen. Und dann darauf zu setzen, dass der Markt diese Fehlbewertung aufhebt, das ist für mich Spekulation, ist für mich auch in Ordnung. Und dann gibt es diesen Bereich Investment. Und Investment heißt für mich, ich streue breit. Ja, ich minimiere mein Risiko schon mal, indem ich auf mehrere Werte setze. Und ich halte vor allem sehr, sehr lange. Und das ist, ich sag mal, für den normalen Anleger auf der Straße das beste Rezept, um langfristig Vermögen aufzubauen. Aber nicht dieses Hin- und Her-Traden. Da heißt es Hin- und Her-Taschen. Leer.
Okay. Ja, das ist zum einen ein bisschen ein Zocken, sicher auch Adrenalin manchmal oder Glück dabei. Das andere, eigentlich das volle Gegenteil, wäre Value Investing. Was halten Sie davon? Also eigentlich, als ich das erste Mal den Begriff hörte und den für mich definiert haben wollte, habe ich gedacht, das ist doch an sich das Naheliegendste, was es gibt. Aber es ist ja, also man guckt tatsächlich, bewertet die Wertpapiere danach nach dem realwirtschaftlichen Gegenwert. Und nicht so sehr nach Psychologie, nicht? So was denke ich, wie andere reagieren könnten, ob. Aber wie sicher ist das oder wie hilfreich ist das heute noch?
Ja. Also das ist der überlegene Anlagestil, es ist die Philosophie unseres Hauses eben auch. Die geistigen Vordenker sind zum einen der Benjamin Graham, der das mal begründet hat, und der Warren Buffett, der nun der berühmteste ist mit seinem Partner Charlie Munger, die das aber auch noch weiterentwickelt haben. Und das ist der allerbeste Weg, in Unternehmen zu investieren. Die Emission der Telekom-Aktie, die ist jetzt ja gut 25 Jahre her. Wenn man sich das anguckt, wo die dann hingelaufen ist, also erste Emission war der Preis vielleicht noch okay, aber dann ist das ja wahnsinnig nach oben gelaufen. Ein Value-Investor hätte nie im Jahr 2000, als die bei 100 stand, in so eine Telekom investiert, weil man überhaupt nicht errechnen konnte, dass das irgendwie durch die Gewinne der Zukunft abgedeckt ist. Das Value-Investing vermeidet also solche Fehlinvestments, weil man einfach sagt, du musst einen inneren Wert berechnen können, der setzt sich zusammen aus dem, was ist an Substanz da und was sind die abgezinsten Gewinne der Zukunft. Mhm. Das ist schon so. Aber es würden nicht Millionen von Aktien jeden Tag auf der Welt gehandelt, wenn es nicht Milliarden sind, wenn es nur Value-Investoren gäbe, die über Jahre halten. Die meisten setzen doch auch, oder handeln doch an der Börse immer nach dem Motto, ich finde einen noch dümmeren, der einen noch höheren Preis bezahlt. Nur irgendwann ist man immer selbst der Dümmste, der dann den höchsten Preis bezahlt hat. Und deswegen zahlt sich das in der Regel dann eben auch nicht so aus.
Warren Buffett haben Sie gerade auch erwähnt. Er sagt ja einfach zusammengefasst, ich mache nichts, was ich nicht verstehe. Das passt dann auch dazu, oder? Zu Ihrer Strategie?
Das passt unbedingt dazu. Und das ist aber natürlich in den heutigen Zeiten dieser technologischen Umbrüche schwieriger geworden. Der Buffett hat ja auf diese so gerne auf diese Konsumeraktien gesetzt. Coca-Cola, McDonald's, American Express, wo er quasi selber in die Filiale reinläuft oder das Getränk selber genießt und sagt, ach, schmeckt lecker und ich sehe ja, alle anderen trinken es auch. Ja. Ich habe vor vielen Jahren, habe die Aktie heute nicht mehr, aber in H&M mal investiert, weil ich mit meiner damaligen Freundin 90er Jahre sah, wie die ganzen jungen Frauen da in der Wäsche wühlte und sagte, das ist ja ein Wahnsinnsgeschäftsmodell. Das ist ja nur auch sehr erfolgreich gewesen. Jetzt gibt es aber eben so Themen wie Biotechnologie, wie mRNA-Impfstoffe, wie CPU-Prozessoren. Und wir versuchen auch dort ein sehr, sehr tiefes Verständnis aufzubauen für die technologischen Entwicklungen, um eben zu erkennen, wer hat in der Branche die Nase irgendwann vorne. Weil gerade wenn Technologien neu sind, dann habe ich viele Unternehmen, die da mitspielen und es bleiben dann oft nur wenige übrig. Nur ein Beispiel, die Automobilindustrie 20er Jahre in den USA, also als das Automobil quasi anfing, ein Massenprodukt zu werden mit der Fließbandproduktion, gab es über 100 Automobilhersteller. Am Ende blieben die drei bekannten Chrysler, Ford und General Motors übrig. Und wenn man auf die anderen gesetzt hat, ging man pleite. Mit den anderen hat man das große Geld verdient. Deswegen ist es wichtig, sich in den Branchen auszukennen. Buffett hat da recht und das ist anspruchsvoller geworden für Value-Investoren.
Sie sind ja, wir haben schon gerade darüber gesprochen, ehemaliger Weggefährte André Costolanis oder manche sagen auch Ziehsohn André Costolanis, also haben da sicher einiges mitgenommen. Wäre er denn heute, meinen Sie in der heutigen Welt, Sie sagen ja, der hat sich irgendwie verändert und so simpel ist das nicht mehr, auch wie Warren Buffett das sagte, nur was ich verstehe, man muss es auch erstmal zu verstehen lernen mittlerweile. Wäre André Costolani heute noch so erfolgreich? Was meinen Sie?
Also er wäre auf jeden Fall noch erfolgreich, weil Costolani hat es am Ende eben auch so gemacht, wie ich es mache. Also ich spekuliere ja auch, ich investiere nicht nur. Aber ich mache eine klare Trennung. Ich habe meine Investments, das sind im Wesentlichen mittlerweile auch Fonds, in die ich investiere und die ich eben im Grunde Jahrzehnte halte, wo ich auch nicht raus oder reingehe, wenn ich glaube, der Markt geht jetzt mal runter oder rauf. Und dann, und das hat er auch gemacht, und da hat er auch in eine breite Palette von Blue Chips, wie er immer sagte, so nannte man früher die großen Werte, heute benutzt man das Wort nicht mehr so oft, investiert und mit dem Portfolio hat er immer Geld gemacht. Mhm. Und dann hat er Spekulationen gehabt, ob er da heute noch so erfolgreich wäre wie früher in dieser, wie gesagt, sehr technologiegeprägten Welt. Auch Buffett hat da ja viel verpasst, muss man klar sagen. Das ist die Frage, weil natürlich in so einem Alter sich mit dieser Technik dann noch so anzufreunden und das zu begreifen, ist halt immer schwerer. Ich sehe das ja schon im Vergleich zu meinen Söhnen, wie die mit dem Handy umgehen und wo ich dann fragen muss, sag mal bei Spotify, wo schalte ich denn da Shuffle an und aus? Die wissen das mit Sicherheit. Also das wäre sicherlich für ihn schwieriger, aber er hat auch im hohen Alter nicht mehr spekuliert. Er hat da nur noch investiert.
Sie sprechen es ja gerade an, die Technik, also auf der einen Seite, um die Unternehmen besser bewerten oder einschätzen zu können, ist es da immer wichtiger, da reinzukommen. Die Technik beim Traden selbst, also das ist ja, teilweise sind das ja Verkäufe im Sekundentakt, Käufe, Verkäufe und so, wie wirken die sich aus? Also wie können Sie Ihnen da sozusagen noch die Suppe versalzen vielleicht? Weil Sie sagen, waren zwar alles gute strategische Überlegungen von mir, aber was dazwischen gehackt wurde, das konnte ich alles nicht berechnen.
Würde ich überhaupt nicht sagen. Wenn Sie einen langfristigen Fokus haben und Sie arbeiten nicht mit Leverage, also nicht auf Kredit oder nicht mit Hebel, dann ist es egal, ob da sehr viele Zocker unterwegs sind, die Kurse schnell rauf und runter treiben. Nehmen Sie nur mal den Corona-Crash. Das war der größte, oder der, nicht der größte, der schnellste Absturz des Aktienmarktes, den wir je gesehen haben. Das hat es 29 nicht gegeben, 87 war es an einem Tag extrem schnell, aber wir hatten ja eine Serie von Tagen, so schnell ging es noch nie. Und das hat ganz viel zu tun mit diesen systematischen Ansätzen, die wir haben, wo eben Programme unterwegs sind, die dann sagen, okay, die Risiken gehen nach oben, da kommt dieses Modell Value at Risk dazu. Es wäre zu kompliziert, das jetzt mal eben in so einem Interview zu erläutern. Meiner Ansicht nach kompletter Humbug, das so zu machen, weil es bedeutet eigentlich, wenn die Kurse schon stark gefallen sind, dass das Risiko dann höher ist, als wenn die Kurse ganz ganz oben sind, weil man eben die Schwankungen der Vergangenheit nimmt und auf die Zukunft projiziert. Ja. Und diese Programme verkaufen dann völlig automatisiert. Da fragt keiner mehr danach, ja, gibt es denn vielleicht irgendwann mal ein Ende der Pandemie? Gibt es nicht auch Unternehmen, die von der Pandemie profitieren? Erstmal, das haben wir auch daher gesehen, wird alles abverkauft und rausgeschmissen. Und das macht die Schwankungen so stark. Und deswegen brauchen wir heute ein stärkeres Nervenkostüm und müssen mit solchen Schwankungen einfach leben. Aber wenn man die richtigen Nerven hat, dann sind solche Schwankungen und solche Abrisse nach unten natürlich auch eine große Chance. Das haben wir auch gemacht im Übrigen, nämlich dann, wenn die Kurse so schön tief sind, sie unter dem inneren Wert, den wir berechnen, kaufen zu können. Das ist vor allem immer dann der Fall, wenn die Kurse stark nach unten gerauscht sind.
Kommen wir noch mal zu dem, was wir momentan den Elefanten im Raum nennen, die Inflation. Hm. Sie haben ja schon 2009 rausgebracht, ne? Die Inflation kommt. Jetzt gibt es ganz aktuell von Ihnen, die Inflation kommt. Sie haben schon, können wir vielleicht sogar verkürzen, gesagt, nein, das ist jetzt nicht die. Ne? Da kamen noch einige Faktoren dazu, wenn ich das vorab nehmen darf. Das ist jetzt keinesfalls dasselbe Buch und es sind auch nicht dieselben Faktoren. Aber diese Inflation, vielleicht können Sie sich dazu noch mal äußern, wie Sie die sehen. Also da gibt es ja einerseits Experten, die sagen, so, das sind doch vorübergehende Effekte. Andere, die sagen, naja, guck dir mal die Energiepreise an oder so. Also ganz so einfach ist das nicht. Was ist das jetzt für eine Inflation und wie sieht die später aus?
Also die Experten, die ja auch in den Notenbanken sitzen, die sagen uns jetzt ja schon seit ein paar Monaten, das ist alles nur vorübergehend und jeden Monat steigen die Inflationsraten weiter. Und jetzt sagen die, ja, das dauert ja doch alles länger mit der Normalisierung. Trotzdem haben sie bei den genannten Faktoren, die sie ansprechen, Lieferengpässe, ja, wegen der gestörten Lieferketten, Gas, Öl, haben die durchaus recht. Wir werden nicht einen Ölpreis erleben, der immer und immer weiter steigt, weil wir wollen ja vom Öl auch weg. Also mit dem Ölzeitalter wird es so sein wie mit der Steinzeit. Die Steinzeit ist nämlich nicht zu Ende gegangen, weil es keine Steine mehr gab. Und das Ölzeitalter wird auch nicht zu Ende gehen, weil es kein Öl mehr gibt. Das letzte Öl wird nicht mehr gefördert werden. Aber es gibt natürlich andere Rohstoffe, die wir enorm brauchen. Alle Metalle, die für Batterien verwendet werden und allen voran vor allem Kupfer, dass sie nicht substituieren können. Sie brauchen für einen Benziner ein Viertel des Kupfers, das ein Elektroauto braucht. Und der E.ON-Chef hat vor 2 Tagen im Handelsblatt gesagt, die Stromleitungen sind am absoluten Limit. Wenn wir eben jetzt die erneuerbaren Energien, wo wir ja dezentral mit Windkraft und Solarenergie die Energie erzeugen, dann brauchen wir Stromtrassen zu all diesen Windrädern. Das heißt, Kupfer wird wie blöd gebraucht. Und vergessen immer einen Rohstoff nicht, den wir nicht erzeugen oder irgendwo aus der Erde holen, sondern oder explorieren, sondern den wir selber quasi ausstoßen, nämlich CO2. Es gibt einen CO2-Preis, in den sollen immer mehr Industrien einbezogen werden. Und auch der soll ja politisch gewollt steigen, damit die erneuerbaren Energien attraktiver werden, die CO2-freie Energie produzieren. Und wenn der weiter steigt, muss auch das bezahlt werden. Das ist das eine Thema Rohstoff. Und das andere Thema ist das Thema Löhne. Und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Zum einen, wir haben den Koalitionsvertrag, Mindestlohn wird auf 12 Euro steigen. Die Amerikaner wollen ihn von $7,25 auf $15 nach oben bringen, weil die unteren Lohngruppen in den letzten 15 Jahren überhaupt keine Lohnsteigerungen mehr hatten und sich dort eine Unzufriedenheit ausgebreitet hat, die wir als, ich sag mal, Speerspitze ja sehr extremer politischer Bewegung im Sturm aufs Kapitol gesehen haben. Also hier werden wir Lohnsteigerungen sehen. Wir werden aber auch Lohnsteigerungen sehen bei den Fachkräften, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Und das ist der dritte Punkt, das ist der ganz große Bruch. Wir haben durch den Anschluss von China und Osteuropa unglaublich viele neue Arbeitskräfte in den 90er Jahren, Anfang der 2000er dazu bekommen. Und die Menschen dort in den Ländern im arbeitsfähigen Alter sind immer noch gestiegen. Und ab 2023 sinkt auf der Welt die Bevölkerung, die im arbeitsfähigen Alter ist, das heißt, Arbeit wird zukünftig nicht mehr billiger, sondern teurer werden. Und das sind langfristige Inflationstreiber und die werden uns begleiten. Deswegen glaube ich, wir werden nicht mehr runterkommen auf 2% und drunter, sondern irgendwo im Bereich 4 bleiben, wenn wir Glück haben. Wenn wir Pech haben, dann reißt es auch nach oben mal gewaltig aus.
Vielen Dank für diese Prognose. Es gibt was, worüber man sich mehr freuen kann, aber es ist nachvollziehbar, wie Sie es erklären. Weiteres ansonsten in Ihrem aktuellen Buch. Das war Stefan Risse im Wirtschaft TV Talk.